Deutschlandfunk. Streitkultur.
Und dazu begrüßt sie heute Dörte Hinrichs. Herzlich willkommen. Es geht um Leben und Tod, um ein Weiterleben mit der Lunge oder der Leber, der Niere oder dem Herzen eines fremden Menschen, dessen Leben selbst nicht mehr gerettet werden konnte, aber der noch zum Lebensretter werden kann, weil er sich zu Lebzeiten als Organspender registrieren lassen hat. Im letzten Jahr 2023 gab es hierzulande 965 Organspender, denen im Durchschnitt 3 Organe entnommen wurden, meldete die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Auf den Wartelisten der europäischen Vermittlungsstelle Eurotransplant stehen derzeit aber etwa 8.400 Patientinnen und Patienten aus Deutschland. Sie alle warten darauf, dass jemand gefunden wird, dessen Organ ihnen übertragen werden kann. Doch seit Jahren stagnieren die Zahlen der Menschen, die bereit sind, im Falle ihres Todes ihre Organe zu spenden und die das zum Beispiel im Organspendeausweis dokumentiert haben. Wie die Zahl der Spender erhöht werden kann, darüber gehen die Meinungen auseinander.
Es ist nicht so, dass wir hier in Deutschland also nicht die Bereitschaft hätten zu spenden. Die Bereitschaft ist da. Es fehlt eine einfache, unbürokratische Regelung, wie man zum Spender wird. Da ist die Widerspruchslösung nicht die Lösung aller Probleme. Sie ist aber eine notwendige Bedingung dafür, dass wir das schaffen.
Sie ist schädlich, weil sie das Vertrauen in das System nochmal unterminiert. Wenn aus welchen Gründen auch immer, weil ein Mensch nicht in der Lage ist, psychisch, physisch oder auch emotional sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann automatisch zu sagen, wenn ich nicht eine klare Auskunft habe, dann ist derjenige nach dem Hirntod ein Objekt des Staates.
Jeder Eingriff in den menschlichen Körper, auch ein medizinischer, auch wenn er gut gemeint ist, bedarf der Zustimmung. Sonst wird er in Deutschland immer als Körperverletzung gewertet.
Was wäre denn, wenn ich selber eine Organspende bräuchte oder ein Mitglied meiner Familie? Ist es da nicht fair, dass man sich auch Gedanken darüber macht, dann als Organspender für andere Menschen, die ein besseres und längeres Leben durch die Organspende kriegen könnten, sich dafür einzusetzen und sich dafür zumindest die Gedanken zu machen und seine Entscheidung zu dokumentieren?
Soweit Stimmen vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, vom Ethiker Peter Dabrock, von Eugen Brisch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz und von Axel Ramel von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Aktuell ist wieder Bewegung in die Diskussion gekommen, ob möglicherweise eine Widerspruchsregelung eingeführt werden soll, wie es sie in vielen anderen Ländern bereits gibt. Die hätte zur Folge, dass jede Bürgerin, jeder Bürger als möglicher Organspender gilt, solange sie oder er nicht aktiv widersprochen hat. Bisher ist es genau andersherum. Nur wer seinen Willen im Organspendeausweis oder anderswo dokumentiert, neuerdings geht das auch im Online-Organspenderegister, oder der seine Angehörigen über seine Entscheidung informiert hat, kann potenzieller Organspender werden. 2020 gab es schon einmal einen Vorstoß, diese Zustimmungsregelung zu kippen, aber für die gab es nicht die erforderliche Mehrheit im Bundestag. Nun gibt es einen neuen Anlauf. Eine fraktionsübergreifende Gruppe von Bundestagsabgeordneten hat einen neuen Gesetzentwurf zur Widerspruchsregelung eingebracht und auch der Bundesrat. Soll bei der Organspende künftig die Widerspruchsregelung eingeführt werden? Das ist unser Thema heute in der Streitkultur. Und dazu begrüße ich Professor Claudia Wiesemann, Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen. Herzlich willkommen, Frau Wiesemann.
Hallo.
Und ich begrüße außerdem Professor Armin Grau, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages und Abgeordneter der Grünen. Herzlich willkommen, Herr Grau.
Guten Tag.
Schön, dass Sie beide da sind und wir steigen gleich ein mit Ihren jeweiligen Statements. Frau Wiesemann, sollte Ihrer Meinung nach die Widerspruchsregelung bei der Organspende eingeführt werden?
Nein, das halte ich nicht für die richtige Lösung. Aber vorab zunächst einmal, natürlich ist Organspende wichtig. Natürlich wäre es sehr wichtig, die Spendezahlen zu erhöhen. Aber wir müssen dafür das geeignete Instrument finden. Und das ist eben nicht die Widerspruchsregelung. Das zeigen internationale Studien seit langem. Die Widerspruchsregelung ändert nicht so grundlegend etwas an Problemen im Gesundheitswesen. Und sie ist natürlich tatsächlich auch ein Eingriff in die Selbstbestimmung über den eigenen Körper, die sehr gut gerechtfertigt sein muss. Die Probleme liegen letztendlich woanders. Sie liegen in den Entnahmekrankenhäusern. Hier gibt es an einigen, leider an zu vielen Stellen, nicht ausreichend Engagement in den Krankenhäusern. Und dafür gibt es ein Geflecht von Ursachen. mit denen man sich eigentlich beschäftigen müsste.
Vielen Dank für dieses erste Statement mit einer klaren Kontraposition. Und nun zu Ihnen, Herr Grau, Sie sind ja einer der Initiatoren unter den Bundestagsabgeordneten, die einen Gesetzentwurf zur Widerspruchsregelung eingebracht haben. Was spricht Ihrer Meinung nach dafür?
Ja, wenn es um Organspende geht, dann sind meine Gedanken bei den über 8000 Menschen auf den Wartelisten, die in großer Angst um ihr Leben und ihre Gesundheit auf ein lebensrettendes Organ hoffen. Jeden Tag sterben 2 bis 3 Menschen auf dieser Warteliste. Jede Organspenderin, jeder Organspender kann 4 bis 5 Menschenleben durch eine Spende nach seinem Tod retten. Und den über 8000 Menschen auf den Wartelisten standen 2023 nur 965 Organspenderin gegenüber. Frau Hinrich, Sie hatten die Zahl schon genannt. Die Spenderzahl in Deutschland ist damit eben viel niedriger als in anderen westlichen Ländern. In Deutschland haben wir in den letzten Jahren sehr viele Maßnahmen unternommen, um die Spendezahlen zu erhöhen, etwa Informationskampagnen oder eine deutliche Stärkung der Kliniken in Sachen Organtransplantation. Dennoch verharren die Spendezahlen auf einem sehr niedrigen Niveau. Die heutige Zustimmungslösung überlässt bei allen Verstorbenen, die nicht irgendwann eine Erklärung abgegeben haben, die Entscheidung den Angehörigen, die nach dem mutmaßlichen Willen der Verstorbenen entscheiden sollen. Als Neurologe war es meine Aufgabe, den Hirntod festzustellen und Angehörigengespräche zu führen. Nach meiner langjährigen Erfahrung überfordert die jetzige Lösung die ohnehin schwer belasteten Angehörigen. Sie entscheiden sich oft zunächst gegen eine Organspende, bereuen dies aber nicht selten später. Wir haben heute keine gute Lösung. Bei der Widerspruchslösung kommt eine Person, die einer Organ- oder Gewebeentnahme nicht ausdrücklich widersprochen hat, nach ihrem Tod für die Organspende in Betracht. 84% der Bevölkerung stehen der Organspende positiv gegenüber und in Umfragen spricht sich eine Mehrheit für die Widerspruchslösung aus. Auch bei der Widerspruchslösung werden Angehörige einbezogen, aber sie müssen keine Entscheidungen mehr fällen. Und die Widerspruchslösung ist sicher kein Allheilmittel, aber sie ist das Mosaiksteinchen, das in Deutschland bislang fehlt, um endlich zu höheren Spenderzahlen zu kommen.
Danke, Herr Grau, auch für Ihr Statement. Wenn man das jetzt gehört hat, Mosaiksteinchen war jetzt ein Stichwort, Frau Wiesemann, man kann ja nach dieser Widerspruchsregelung, wenn sie denn in Kraft treten soll, aktiv einer Organspende widersprechen. Auch Angehörige sollen nach wie vor ein Mitspracherecht haben. Wieso ist für Sie die Widerspruchsregelung dennoch problematisch?
Weil sie das Problem an einer falschen Stelle verortet. Wir müssen uns doch einmal ganz konkret mit den Entnahmezahlen beschäftigen in Deutschland. Und da sehen wir eben einfach krasse Unterschiede. Das kleine Saarland etwa, das hat mehr als doppelt so viel Organspender wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen, bezogen auf die Zahl von 1 Million Einwohner. Da schafft das Saarland 25 Organspender pro 1 Million Einwohner zu rekrutieren und Bayern schafft gerade mal 9,4 oder Nordrhein-Westfalen 9,1. Damit muss man sich doch befassen. Warum ist das eigentlich so? Warum ist die Situation in den Entnahmekrankenhäusern immer noch so bedenklich? Schon vor einigen Jahren hat ein Intensivmediziner aus Kiel klarerweise gezeigt, dass es ein Meldedefizit und auch letztendlich ein Entnahmedefizit in den Häusern gibt, dass das eigentliche Problem darstellt. Wir suchen immer die Lösung an der falschen Stelle bei den Bürgerinnen und Bürgern. Langsam ärgert mich das muss ich wirklich sagen. Natürlich ist einiges getan worden für die Verbesserung in den Häusern, aber es kommt nicht an und wir müssten uns fragen, warum ist das so?
Herr Grau, ist da nicht genug nachgebessert worden bei der Praxis der Organentnahme, bei der Aufklärung auch der Bevölkerung?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich denke, die Analyse, die Frau Wiesemann jetzt gerade vorgestellt hat, halte ich für nicht richtig. Wir haben nicht mehr das Problem der fehlenden Meldungen in den Krankenhäusern. Wir hatten dieses Problem definitiv. Ich habe das über viele Jahre, ja im Grunde Jahrzehnte begleitet, das Thema. Als Chefarzt der neurologischen Klinik war ich verantwortlich für die Organisation der Organspende und Fragen der Transplantation. Und wir hatten sicherlich über lange Jahre kein gutes System gehabt. Aber wir haben hier deutlich nachgebessert. Jedes Krankenhaus muss heute Transplantationsbeauftragte freistellen, bekommt es finanziert. Und zwar inzwischen für jede Intensivstation mindestens einen Beauftragten. Auch die Organentnahme wird gut finanziert. Wir haben den Konziliardienst der Deutschen Stiftung Organtransplantation Wir haben hier ganz viele Maßnahmen eingeführt in den Krankenhäusern und sind erheblich besser geworden. Und wenn Frau Professor Wiesemann jetzt gerade Unterschiede in den Regionen in Deutschland betrachtet und anführt, dann ist damit ja nicht gesagt, dass die Organisation in den Krankenhäusern im Saarland etwa besser wäre in Bayern. Wir haben das große Problem in der momentanen Zustimmungslösung, dass die Angehörigen eine Aufgabe übertragen bekommen, denen sie nicht gerecht werden können. In dieser ganz schwierigen Situation, gerade einen Todesfall beklagen zu müssen, dann auch noch belastet zu werden mit einer Entscheidung über eine Organentnahme. Das überfordert viele Angehörige. Und wir wissen einfach, dass die Zustimmungsrate dann, wenn der potenzielle Spender eine Einwilligung zeitlebens gegeben oder eine Erklärung zeitlebens abgegeben hat, viel höher ist, als wenn Angehörige nachher nach dem mutmaßlichen Spenderwillen entscheiden müssen. Das ist der falsche Weg und deswegen ist die Widerspruchslösung jetzt die richtige Korrektur an diesem bislang falschen Weg in Deutschland.
Ich weiß nicht genau, Herr Grau, woher Sie diesen Optimismus nehmen, wenn die großen internationalen Studien zeigen, dass Länder, die eine Einwilligungsregelung und Länder, die eine Widerspruchsregelung haben, sich nicht so grundsätzlich in den Organspenderaten unterscheiden. Wir haben sogar gerade ein Experiment sozusagen in Europa miterlebt. England und die Niederlande haben beide die Widerspruchsregelung vor 5 Jahren eingeführt. Und wenn man sich die Zahlen anschaut und auch mal die Corona-Pandemie schon herausrechnet, die ja ein Sonderfall war, dann haben beide Länder es nicht geschafft, ihre Zahlen zu verbessern. Und im Gegenteil ist sogar in England das eingetreten, was internationale Studien schon vorhergesagt haben, dass nämlich die Zahl der Lebensspender gesunken ist. Woher kommt eigentlich dieser Optimismus, dass die Widerspruchsregelung es lösen wird? Es zeigt sich bisher nicht. Und das muss uns doch veranlassen, darüber nachzudenken, ob es nicht andere, fundamentalere Gründe sind, die hier angegangen werden müssten.
Ja, darauf gehe ich gerne ein. Ich lese die internationalen Zahlen etwas anders, als Sie das tun. Wir haben in Deutschland im Moment etwa 10 Spender pro 1 Million Einwohner. Wir liegen damit am Ende in Europa. In Spanien haben wir etwa 47 Spenden pro 1 Million Einwohner. Spanien hat die Widerspruchslösung. Um uns herum haben nahezu alle Länder über 20 Spenden pro 1 Million Einwohner. Und lediglich 4 Länder in Europa haben inzwischen nur noch eine Zustimmungslösung. Die liegen alle deutlich niedriger als die anderen Länder. Wenn man die internationale Literatur sich anschaut, dann gibt es eben gute und weniger gute Studien. Und die besseren Studien zeigen allesamt, dass mit der Widerspruchslösung insgesamt eine höhere Rate der Organspenden erreicht werden kann. Da gibt es einfach ganz große Unterschiede in der Qualität der Studien. Da gibt es Studien, die sagen zum Beispiel, die nehmen Spanien in die Gruppe der Zustimmungslösung oder lassen Spanien ganz weg und erzielen damit ganz fragwürdige Ergebnisse. Also man muss sich die internationale Literatur dann eben schon sehr genau angucken, um das ausreichend bewerten zu können.
Spanien hat ja schon 1979 die Widerspruchsregelung eingeführt. Richtig hohe Spenderzahlen gibt es aber erst seit den 1990er Jahren, als die Organspende besser organisiert wurde und auch öffentlich beworben wurde, dass es mehr Engagement vielleicht auch gab in den Kliniken. Das heißt, ja, es ist nicht allein mit der einen oder anderen Lösung getan, sondern da gehört mehr dazu, oder?
Ja, dem stimme ich zu.
Ja, bitte. Es ist die Mitarbeitenden in den Häusern sind ganz sicher der entscheidende Faktor. Und da müssen wir eben auch die Lebenswirklichkeitsunterschiede in den verschiedenen Ländern zur Kenntnis nehmen. In Deutschland hat den Transplantationsskandal gehabt. Dieses Faktum, dass in mehreren Kliniken in Deutschland bei der Vergabe der Organe es nicht mit rechten Dingen zuging. Dieses Faktum hat ganz klar erkennbar zu einem Einbruch der Organspendezahlen geführt. Und das liegt vielleicht auch an der geringeren Bereitschaft der Bevölkerung, die sich allerdings in den Umfragen gar nicht widerspiegelt. Das liegt aber auch daran, dass die Mitarbeitenden in den Häusern nicht mehr genau wissen, wofür sie sich da eigentlich engagieren. Und dieses Engagement ist immer ein zusätzliches Engagement. Es geht über die normale Arbeitszeit hinaus. Es setzt auch eine echte innere Überzeugung voraus, dass man sich für eine gute und für eine richtige Sache einsetzt. Diese Überzeugung ist bei einigen Mitarbeitern erschüttert worden. Daran kommt man noch nicht vorbei. Und man muss sich, meine ich, dieser Lage stellen. Man muss in den einzelnen Häusern wieder klarerweise zeigen können, warum macht man das eigentlich? Warum lohnt es sich für alle Mitarbeitenden mitzugehen? Übrigens muss man sich auch der Tatsache stellen, dass etwa 25% der Pflegekräfte und knapp 29% des ärztlichen Personals grundsätzlich Zweifel an der Organspende hat. Wie geht man damit um? Man muss diese Personen aktiv einbeziehen können. Man muss mit dieser konkreten, nicht einfachen Situation eines hirntoten Patienten, der ja noch beatmet wird, der dann noch einige Lebenszeichen zeigt, man muss mit dieser konkreten Situation aktiv umgehen und einen ethisch vertretbaren Umgang für die Mitarbeitenden finden. Da scheint mir das größte Defizit zu liegen.
Wir haben in Deutschland über viele Jahre hinweg enorm viel getan, um zu einer höheren Akzeptanz bei der Organspende beizutragen. Und all diese Maßnahmen haben nicht zum Erfolg geführt. Ich habe vorhin schon einige der Maßnahmen genannt. Ich kann noch mal ergänzen, die Informationen durch die Hausärzte haben enorm zugenommen. Es gibt über 1 Million Beratungen in Sachen Organspende durch Hausärzte pro Quartal. Wir haben die Schulung auf dem Weg zum Führerschein eingeführt und zuletzt auch das Register. Und all diese Maßnahmen haben keine gravierenden Änderungen gebracht. Wir hatten eben auch bereits vor dem Organspendeskandal, den ich ja ausgesprochen bedauere, im internationalen Vergleich keine hohen Organspenderate. Und Ihre Anmerkung zu Spanien ist völlig richtig. Die Widerspruchslösung alleine wird nicht wirken. Es ist im Konzert mit den anderen bereits mehrfach jetzt genannten Maßnahmen so, dass wir davon ausgehen, dass eine höhere Zahl an Organspenden erreicht werden kann, wenn wir jetzt diesen letzten Schritt gehen und eben die momentan nicht erfolgreiche Zustimmungslösung durch eine Widerspruchslösung ersetzen. Und nochmal zu den Mitarbeitenden, weil Sie das erwähnt haben, Frau Wiesemann. Also meine eigene Erfahrung ist die, dass das medizinische Personal das Hirntodkonzept sehr gut verstanden hat und verstanden hat, dass jemand tot ist, der eben nur noch durch Maschinen, durch die Beatmungsmaschine hier, was Herz- und Kreislauffunktion angeht, am Leben erhalten werden kann. Also ich glaube schon, dass wir sehr engagiertes Personal haben, sowohl im Pflegebereich und im ärztlichen Bereich, und dass dieses ganze Konzept, das hinter der Organspende steht, mitträgt und auch gut verstanden hat.
Aber Herr Grau, fehlt vielleicht das Vertrauen generell in die Medizin, dass so lange wie möglich versucht wird, das eigene Leben zu retten, bevor mit der Diagnose Hirntod sich die Frage einer Organspende stellt?
Sie meinen jetzt das Vertrauen natürlich in der Bevölkerung.
In der Bevölkerung, genau.
Ganz klar, ja. Und da kann man natürlich schon sagen, der Organspendeskandal hat uns hier erheblich geschadet, aber er liegt jetzt schon viele Jahre zurück und ich denke, wir sind hier ein gutes Stück weiter. Es ist immer die Aufgabe der Ärztinnen und Ärzte und auch der Pflegekräfte bei den Patientinnen und Patienten, die nun den Hirntod erlitten haben, den Angehörigen dieses Konzepts zu vermitteln und das verständlich zu machen, dass wenn die Beatmungsmaschine abgestellt würde, der Tod jetzt auch für alle erkennbar dann eintritt. Und ich weiß schon, dass es natürlich im Einzelfall schwierig ist, dieses Fakt tatsächlich zu durchdringen und zu verstehen in dieser emotional schwierigen Situation, wenn ein naher Angehöriger verstorben ist. Das ist immer eine schwierige ärztliche Aufgabe. Ich bin aber der Meinung, dass es in aller Regel gelingt, hier Vertrauen zu schaffen und durch mehrere Gespräche im Krankheitsverlauf dann eben das Verständnis auch bei den Angehörigen zu schaffen.
Aber es bleibt aber natürlich trotzdem eine extrem herausfordernde Situation. Die Gleichsetzung von Hirntod und Tod ist zumindest intuitiv für viele sehr schwer nachzuvollziehen. Und ich beziehe hier jetzt die Pflegenden und auch das ärztliche Personal mit ein. Es ist auch für diese beiden Berufsgruppen eine menschliche Herausforderung und auch eine ethische Herausforderung, jemanden, für dessen Leben sie sich vielleicht schon über Wochen eingesetzt haben, bei dieser Person jetzt sozusagen den Rückwärtsgang einzulegen und die Prozesse für die Organspende, für die Organentnahme vorzubereiten. Mir scheint es wichtig, sich dieser emotionalen Herausforderung zu stellen, sie nicht nur auf die Angehörigen zu verlagern, für die das auch keine einfache Situation ist, ohne Zweifel, sondern eben auch mit den dort handelnden Personen, die Verantwortung für ihre Tätigkeiten übernehmen müssen und die das sozusagen als zusätzlichen Aufwand noch erbringen müssen. Das ist ja nichts, was sozusagen in die Routinetätigkeit hineinfällt. Also diesen Personen mehr Aufmerksamkeit zu widmen und es ihnen anzubieten, sie zu begleiten. Und da sozusagen immer wieder sozusagen das Mantra zu wiederholen, zu sagen, das ist doch eigentlich, der ist doch tot, das hilft nicht so viel. Es ist eben intuitiv eine andere Situation, mit der wir uns als Fachpersonen in diesem Fall uns auseinandersetzen müssen. Hier scheint mir immer noch ein großes Defizit zu.
Aber Frau Wiesemann, ist es ein Argument, wenn man sagt, mit der Einführung der Widerspruchsregelung sind die Angehörigen auch entlastet, im Sinne ihres Angehörigen zu entscheiden, weil diese Person ja schon sich entschieden hat, quasi, indem sie widersprochen hat oder nicht widersprochen hat einer Organentnahme?
Das glaube ich durchaus. Ich glaube durchaus, dass es jetzt für einige eine Entlastung darstellen könnte. Meines Erachtens erzeugen wir aber für eine andere Gruppe neue Probleme, nämlich die, bei denen der Betroffene selbst keine Entscheidung gefällt hat und was dann als Einwilligung gewertet wird. Und die Angehörigen müssen jetzt mit dieser Situation dann zurechtkommen, dass sie sich unter Umständen ausgeschlossen fühlen aus den Entscheidungsprozessen, dass sie mit ansehen müssen, dass hier eine Organentnahme vorgenommen wird, obwohl sie sich selbst vielleicht nicht wohlfühlen bei diesen Prozessen. Also das heißt, wir lösen vielleicht eine schwierige menschliche Situation, aber wir erzeugen unter Umständen eine neue schwierige menschliche Situation. Und es ist doch wichtig, sich beiden Seiten zu stellen und darüber nicht hinwegzugehen mit der Auskunft, naja, der ist im Tod. Es geht doch nur um Leichnam. Das ist eben nicht der Fall. Die Anmutung ist nicht die eines Leichnams und das muss ernst genommen werden.
Frau Wiesemann, Sie sehen die Problematik der Widerspruchsregelung natürlich. Dann könnte man ja auch sagen, okay, sind Sie denn mit der jetzigen Zustimmungsregelung zufrieden? Sagen Sie, es sollte alles so bleiben, wie es ist?
Ich sehe im Moment keine ausreichenden ethischen Gründe, einen so gravierenden Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Menschen zu rechtfertigen. Ich sehe wichtige ethische Gründe dafür, sich noch einmal für die Verbesserung der jetzigen Situation einzusetzen. Und da bin ich eben überhaupt nicht so optimistisch in der Beurteilung der Lage wie Herr Grau.
Herr Grau?
Zu diesem Punkt, diese schwierige ethische Situation. Hier muss man ganz klar sagen, das Selbstbestimmungsrecht der Menschen wird durch die Widerspruchslösung in keiner Weise verletzt. Es gibt keinen Zwang zur Organspende, es gibt keine Entscheidungs- oder Befassungspflicht, sondern man hat lediglich durch diese Widerspruchslösung jetzt eine Art Widerspruchslast. Und das ist, sagen wir mal, eine wirklich gerechtfertigte Maßnahme, die man hier ergreift und mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen wird, dass die Spendezahlen in Deutschland in den Jahren nach Einführung der Widerspruchslösung, wir haben ja lange Übergangszeiten im Übrigen, dann auch steigen werden.
Einigkeit besteht bei Ihnen vermutlich ja darüber, dass Sie mehr Menschen dafür gewinnen wollen, eine Entscheidung zu treffen, ob man seine Organe spenden will oder nicht. Nur der Weg dorthin, eben Zustimmungsregelung wie bisher oder Widerspruchsregelung, wie aktuell ein Gesetzentwurf fordert, darüber gehen Ihre Meinungen auseinander. Herr Grau, sind Sie denn optimistisch, dass diesmal die Widerspruchsregelung eine Mehrheit im Bundestag findet? Anders als vor 4 Jahren?
Da kann ich mir natürlich nicht sicher sein, aber ich weiß, dass heute die Bereitschaft, sich der Widerspruchslösung anzunähern, bei vielen Abgeordneten deutlich gewachsen ist. Wir haben bereits eine hohe Zahl, eine ganz ordentliche Zahl an Unterschriften für unsere gesetzliche Lösung. Und ich bin einfach sehr optimistisch, dass uns in den nächsten Wochen es gelingen wird, eine Mehrheit hier dafür zusammenzubekommen.
Ja. Wir sind gespannt. Vielen Dank, Armin Grau, Neurologe und Mitglied der Grünen im Gesundheitsausschuss des Bundestages. Und vielen Dank auch Claudia Wiesemann, Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen. Vielen Dank für Ihre engagierte Diskussion, für die Argumente, die für oder gegen die Einführung einer Widerspruchsregelung bei der Organspende sprechen. Ob das geplante Gesetzesvorhaben nun zugunsten einer Widerspruchsregelung in einem erneuten Anlauf diesmal eine Mehrheit findet oder nicht, das wird sich zeigen. Vielleicht wissen wir ja Anfang 2025 mehr. und auch, ob sich die damit verbundenen Hoffnungen einlösen, dass auf diese Weise mehr Menschen zu Organspendern werden und dadurch eben das Leben anderer retten können. Das war's für heute in der Streitkultur. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Dörte Hinrichs.